Wir haben uns am Freitag sehr intensiv vor Augen geführt, was Jesus in den letzten Stunden bis zu seinem Tod am Kreuz durchgemacht hatte. Und es war mir wichtig, zunächst in diesem Punkt zu verharren. Nicht schon vorauszuschauen, nicht die kaum zu ertragende Spannung aufzulösen und die frohe Botschaft anzuhängen. Aber heute. Heute dürfen wir es uns zurufen und wir dürfen es gern nochmal tun. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Es wird immer dünner, aber es bleibt trotzdem wahr. Halleluja. Kein Stein und keine Wachen konnten ihn im Grab halten. Ja, der Tod konnte ihn nicht halten. Jesus lebt. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Unter dem Kreuz zerbrach alle Hoffnung. Bis zuletzt gab es noch ein Fünkchen Hoffnung, dass etwas passiert, was das Blatt wendet. Aber als Jesus sein Haupt senkte und starb, schien alles verloren. Und jetzt? Jetzt lebt er wieder und mit ihm all die Hoffnung, die er in die Herzen der Menschen gesät hatte. Die Erde erbebte wieder, so lesen wir es in der Bibel, wie vor 2 Tagen bei der Kreuzigung, aber diesmal nicht von Finsternis begleitet, sondern von einem hellen Licht, als ein Engel das Grab öffnete. Jesus sagte in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das traf auch auf ihn selbst zu. Der Finsternis, die seinen Tod begleitete, folgte das Licht seiner Auferstehung. Auch wenn wir dunkle und stockdunkle Momente oder auch Phasen in unserem Leben durchleiden müssen, in Jesus haben wir das Licht des Lebens. Lasst uns Jesus kompromisslos folgen und wir finden ins Licht. Heute vergeht kein Tag, an dem wir nicht vom Lockdown hören, lesen oder sprechen. Die Jünger waren nach Jesu Tod auch in einer Art Lockdown. Sie riegelten sich ab, sie trafen sich in verschlossenen Räumen, sie isolierten sich, verhängten sich eine geistliche Ausgangssperre. Spannenderweise habe ich als Gegensatzwort zum Lockdown das Haus der offenen Tür gefunden. Die Jünger hatten es in diesem Moment nicht. Sie hatten ihr Haus verschlossen. Und ich lese uns aus Johannes 20 die Verse 19 bis 23 und es wird auch hier vorne zu sehen sein. Johannes 20, 19 bis 23. Es war Abend geworden, an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Jesus lebt wieder, tatsächlich. Geht der gemeinsame Weg jetzt weiter? Ja und nein. Jesus wird in den Himmel auffahren und stattdessen erhalten die Jünger den Heiligen Geist. Gott baut sein Reich weiter, aber jetzt verstärkt durch seine Jünger, seine Kinder. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Zu eurer Ermutigung habt ihr mich nach meiner Auferstehung gesehen. Schaut mich an, schaut in die Höhe, richtet eure Häupter auf und geht voller Zuversicht zu den Menschen. Man könnte sagen, weg vom Lockdown hin zum Look-up. Es ist Englisch, der ein oder andere kann damit vielleicht was anfangen. Hin zum Aufblicken auf Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Das Wortspiel war übrigens nicht meine Erfindung. Das ist kein Aufruf zum Ungehorsam gegenüber unserer Obrigkeit oder zur Missachtung des weltlichen Lockdowns. Nein, das ist ein Aufruf zum Perspektivwechsel. Unsere Seele ist nicht zum geistlichen Lockdown verdammt, sondern zum Look-up befreit, zum Aufblicken auf Jesus. Unsere Gemeinde hat keine geistliche Ausgangssperre, sondern den Auftrag, zu den Menschen zu gehen und dabei auf den erhöhten Jesus hinzuweisen. Nicht ein Virus bestimmt unser Leben, nicht der Tod bedroht uns. Stattdessen gehört unser Leben Jesus, dem alle Macht und Gewalt gegeben ist. Ihm, dem Sieger, auch über den Tod. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Tod, wo ist dein Stachel? Wir sind nicht dazu verdammt, im nach unten gerichteten Blick auf unsere Sorgen und Ängste gefangen zu sein. Wir sind dazu befreit, unsere mühseligen und beladenen Häupter im Blick auf Jesus zu erheben und uns von ihm erquicken zu lassen. In der Andacht am Karfreitag bin ich Ihnen einen Satz schuldig geblieben, den Jesus zum Schluss am Kreuz gesagt hatte. Es ist vollbracht. Johannes überliefert uns diesen Satz von Jesus. Kennen Sie den Ausspruch, ich kann doch auch keine Wunder vollbringen? Jesus konnte es. Und was er am Kreuz vollbracht hat, war noch viel mehr als ein Wunder. Im Wörterbuch kann man lesen, dass Vollbringen dafür steht, etwas Außergewöhnliches, ein Meisterstück zustande zu bringen. Das war es wirklich. Nicht nur außergewöhnlich, sondern einzigartig. Alles hatte sich an Jesus entladen. Hohn und Spott, Wut und Hass, rohe Gewalt, aber auch die Last der Schuld der ganzen Welt und die Haltlosigkeit der eigenen Seele, welche die Gottverlassenheit spürt. Die Liebe zu Gott, seinem Vater und zu uns Sündern war größer. Sie ließ ihn das alles erdulden und ließ ihn durchhalten. Er wusste, es gibt nur diesen einen Weg, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Im Moment seines Sterbens konnte er daher sagen, es ist vollbracht. In dem Moment, wo seine Feinde meinten, endlich über ihn triumphiert zu haben, sagt Jesus, es ist vollbracht. In dem Moment, wo seine Freunde weinten, weil alles verloren schien, sagt Jesus, es ist vollbracht. Ja, es ist wahr, er hat die Schuld der ganzen Welt gesühnt, er hat für uns mit seinem Leben bezahlt. In unserem Leben stellt sich die eine oder andere Aufgabe, beruflich, privat, ehrenamtlich. Wir nehmen uns das ein oder andere Projekt vor. Ich denke an unseren Technikschrank. Und manchmal ist es auch von großer Bedeutung und Wichtigkeit. Aber was es auch ist, nichts kommt in seiner Bedeutung an Jesu Sterben und Auferstehen heran. Und nichts darf wichtiger sein und werden als das, was Jesus für uns und alle Menschen getan hat. Karfreitag und Ostersonntag sind immer wieder eine große Chance, sich das Wichtigste im Leben vor Augen zu halten. Jesus ist für uns gestorben, auferstanden und lebt. Jetzt sollen wir unseren alten Lebenswandel ablegen und zum neuen Leben hindurchdringen und in seiner Nachfolge leben. Und für diese Nachfolge bringt Jesus seinen Jüngern zwei Geschenke mit, wie man es in diesem Text lesen kann. Das erste, sein göttlicher Friede. Zweimal sagt er ihnen, Friede sei mit euch. Mitten in ihre angsterfüllte, ungewisse Situation kommt er hinein. Das Böse schien triumphiert zu haben, ihr Meister wurde hingerichtet. Wird es jetzt auch noch uns an den Kragen gehen? In diese Situation kommt Jesus und spricht ihren aufgewühlten Herzen seinen göttlichen Frieden zu. Mir kam bei dieser Situation der Psalm 42 in den Sinn, zumindest eine Textstelle, und dann musste ich gucken, wo es steht. Interessant, wie gut dieser passt. Ich lese die Verse 3 bis 6. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Als würde Jesus den Jüngern sagen, was betrübt ihr euch? Schaut mich an, ich lebe und ihr sollt auch leben. Friede sei mit euch. Friede sei mit eurer Seele und in euren Herzen. Und Jesus bringt neben seinem einzigartigen Frieden, der sich tief in unsere Herzen legt, noch ein zweites Geschenk mit. Seinen Heiligen Geist. Ich sende euch nicht mittellos, ich rüste euch mit meinem Geist aus. Er ist es, der durch euch wirken wird. Mehr braucht ihr nicht, und ihr werdet erleben, wie Gott durch euch in seiner Macht und Herrlichkeit handelt. Dadurch werdet ihr den Menschen das Wichtigste geben können, was sie brauchen. Die Vergebung ihrer Sünden. Es heißt hier im Text, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Es geht um nichts weniger als die Versöhnung mit Gott. Das Geschenk des ewigen Lebens. Wenn wir das Vorrecht haben, einen Menschen auf seinem Weg zu Gott zu begleiten, er zur Erkenntnis seiner Schuld kommt und in Jesus um Vergebung bittet, dann dürfen wir ihm diese Vergebung zusagen. Wir dürfen zusagen und miterleben, wie ein Mensch geistlich vom Tod zum Leben hindurchdringt. Wir können es ihm auch im Nachhinein immer wieder bezeugen. Du gehörst zu Gott, dir sind deine Sünden vergeben, ich war dabei. Und wenn Jesus in unser Leben tritt, dann geht es nie nur um uns. Die Bibel ist voll davon, dass an die Begegnung mit Jesus oder mit Gott ein Auftrag geknüpft ist. Und wenn es nur der Auftrag ist, der jedem gilt, komm und folge mir nach. Hier im Text sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist ja der Abschnitt aus dem Johannesevangelium. Im Matthäusevangelium schließt sich dann hier der Missionsbefehl an, wo Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum gehet hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Christ zu sein ist kein Selbstzweck. Teil einer Gemeinde zu sein ist kein Selbstzweck. Vorstandsmitglied oder Bezirksvorsitzender zu sein sind kein Selbstzweck. Nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Und dieser Zweck ist, Jesus sendet uns. Jesus sendet uns, das ist der Zweck. Wir sind Gesandte. Ich habe nachgeschaut, was eigentlich die allgemeine Definition eines Gesandten ist. Und die ist in diesem Zusammenhang spannend. Ein Gesandter ist ein diplomatischer Vertreter eines Staates bei einem anderen Staat. Und dazu fällt mir sofort ein, wir sind nicht in der Welt. Nein, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind im Auftrag Gottes und seines Reiches in der irdischen Welt unterwegs. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind Gesandte. Und das führt uns direkt ins hohepriesterliche Gebet, das Jesus für seine Jünger, für seine Nachfolger noch am Abend vor dem Tag seiner Kreuzigung gebetet hatte. Unmittelbar bevor er mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane ging, wo er sich dann gefangen nehmen ließ. Es lohnt sich, dieses Gebet im Zusammenhang mit dem heutigen Text hineinzuschauen. Hören Sie Jesu Worte mit Blick auf unseren Auftrag als Gesandte. Ich lese aus Johannes 17 die Verse 13 bis 19. Nun aber komme ich zu dir, und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Wir sind Gesandte der himmlischen Welt in die irdische Welt. Und wir haben den Auftrag, Menschen zu Gott zu führen, damit sie mit ihm versöhnt werden. Das ist möglich durch den Opfertod Jesu. Und durch seine Auferstehung dürfen wir den Menschen die frohe Botschaft bringen. Der Tod ist besiegt. Er hat nicht mehr das letzte Wort. Für jeden, der sich Jesus anvertraut, gibt es ein ewiges Leben in der Herrlichkeit Gottes. Jesus Christus spricht in Offenbarung 1, 17 und 18, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus ist der Lebendige. Wir können uns nicht oft genug zurufen, mal gucken, ob es noch jemand macht, der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig
auferstanden. Halleluja. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Denn bei ihm ist die Quelle des Lebens und in seinem Lichte sehen wir das Licht. So steht es im Psalm 36, Vers 10. Wir halten nicht die Hinterlassenschaft eines guten Menschen in Ehren und gedenken seiner so gut es geht. Wir folgen nicht einem wertvollen Gedankengut. Nein, wir lassen uns senden vom Lebendigen. Wir trinken täglich neu aus der Quelle des Lebens. Wir sehen auf das Licht dieser Welt und bringen es in die Welt. In eine Welt, in der viel Finsternis herrscht. Manche Finsternis ist offensichtlich. Manche Finsternis ist geschmückt mit dem Kleid der ach so aufgeklärten Menschheit. Und sie bleibt dennoch Gott ein Gräuel. Die größte Finsternis aber tritt ein, wenn ein Mensch unerlöst stirbt. Wenn er nicht die Erlösung durch Jesus Christus für sich persönlich in Anspruch genommen hatte, dann hat er keine Chance, vom Tod zum Leben durchzudringen. Dann hat er keine Chance, von der Finsternis ins Licht zu kommen. Geben wir den Menschen von der Quelle des Lebens zu trinken und helfen wir ihnen aus der Finsternis ins Licht. Dazu sendet uns Jesus in die Welt zu unseren Mitmenschen. Lassen Sie uns auch als Gemeinde diese österliche Aufbruchstimmung in das weitere Jahr mitnehmen. Amen.